Deutschlandfunk, Kultur heute.
Keine Betonwüsten, keine dreispurigen Straßen, keine verschmutzte Luft. Gerade an heißen Tagen wünschen sich wohl die meisten Menschen andere Städte. Eine Ausstellung in Frankfurt zeigt, welche Beispiele es schon gibt. Wie Städte künstlerisch lebenswerter werden können, das fragt die erste Hamburger Tanztriennale. Außerdem berichten wir von der Gedenkveranstaltung für den im März verstorbenen Sozialphilosophen Jürgen Habermas und über eine Ausstellung mit Kunst von Gabriele Stötzer. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen. In Köln gibt es jeden Sommer das gleiche Szenario. Bei großer Hitze suchen einige Menschen Abkühlung im Rhein. Das ist lebensgefährlich, denn der Fluss hat eine Strömung, die selbst geübte Schwimmer mitreißt. Also gibt die Stadt immer wieder aufs Neue und natürlich zu Recht Warnungen heraus, so auch heute. Man könnte die Sache aber auch umgekehrt denken. Warum nicht sichere Schwimmbecken oder Schwimmbereiche am Rhein bauen und damit das Bedürfnis der Menschen nach Abkühlung ernst nehmen? So wie Paris, wo wieder an mehreren Stellen in der Seine gebadet werden kann. Gerade an Tagen wie heute wäre das doch eine gute Idee. Der Klimawandel wird die Städte in Zukunft jedenfalls noch heißer machen. Too Hot, heiße Städte, neue Wege, heißt eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Sie fragt, wie können Städte mit Hitze, aber auch Starkregen umgehen und wie müssen sie umgebaut werden, damit sie lebenswert bleiben. Mitkuratiert wurde die Schau von Katharina Böttger, die ich gefragt habe. Sie zeigen in der Ausstellung genau diese Beispiele, Paris oder Bern, als Städte mit Flussbad. Warum gelingt das in Deutschland nicht?
Wir haben natürlich unterschiedliche klimatische Bedingungen. In Bern, die Aare ist ja geprägt vom Gletscherwasser und von den Alpen. Das heißt, hier haben wir ja schon mal einfach, dass der Fluss sauber ist und die Bernerinnen und Berner da drin schwimmen können. Also es liegt auch oft an der Stadtpolitik oder wie progressiv auch ihre Oberbürgermeisterinnen sind. Wir sehen das ja in Paris mit Anne Hidalgo, die lange die Stadt gestaltet hat, lange die Stadt als Bürgermeisterin geführt hat, die ja auch zu Großprojekten, also unter anderem durch das Großprojekt der Olympischen Spiele, die Seine wieder zum Schwimmen umgestaltet hat. Warum wir das in deutschen Städten nicht machen, liegt unter anderem natürlich auch, weil viele Städte langsamer sind darin und die Stadtpolitik vielleicht nicht progressiv voranschreitet wie in den anderen Städten.
Aber im Grunde genommen könnte man sagen, wenn man in Ihre Ausstellung kommt, dann sieht man, dass es so schwer eigentlich ja nicht ist. Also wir brauchen mehr Bäume, die bieten mehr Schatten. Wir brauchen weniger Asphalt, mehr Wasserflächen. Haben wir jahrzehntelang in die falsche Richtung gebaut?
Ja, das haben wir. Stichwort autogerechte Stadt. In Deutschland haben wir seit den 50er Jahren die Stadt nach dem Auto ausgerichtet, die Städte so gestaltet und geplant. Und in Deutschland haben wir auch eine sehr starke Autolobby, die sich nicht für ein Tempolimit unbedingt einsetzen und auch nicht für Straßenverkehrsberuhigung, für den Rad- und Fußverkehr. Und wir wissen, dass der Verkehr für 20% der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Und da treffen Klimaschutz und Klimaanpassung nämlich zusammen. Klimaschutz natürlich, wenn ich den Verkehr reduziere, reduziere ich auch die CO2-Emissionen. Und Klimaanpassung, dass ich natürlich den Straßenraum attraktiver mache und Begegnungsorte schaffe mit Begrünung, mit Mobiliar für die Bewohnerinnen und Bewohner und Begegnungsorte schaffe.
Aber Fazit ist ja, dass die Hitze, die durch den Klimawandel sicherlich auf jeden Fall in Zukunft steigen wird, letztlich ja ein gesellschaftliches Problem wird. Wo kann man da ansetzen, auch um dieses Problem zu lösen?
Es ist ein gesellschaftliches Problem, weil es vor allen Dingen vulnerable Gruppen trifft. Wir wissen, dass Menschen, ältere Menschen, Kinder und auch erkrankte Menschen besonders von der Hitze betroffen sind. Das heißt, da müssen wir ansetzen, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass er auch Schatten spendet, aber auch Wohnräume, also Wohnhäuser und auch Einrichtungen. Wir wissen auch, dass in Deutschland die Menschen am stärksten von Hitze betroffen sind, die wenig Grün haben. Grünräume sind extrem ungleich verteilt in Städten. Und die Menschen mit wenig Einkommen und mit Migrationsgeschichte leben am häufigsten in den Quartieren mit wenig Grün. Und dann wird es natürlich zu einer sozialen Frage und einer gesellschaftlichen Frage. Und da müssen wir so planen und ansetzen, dass die kühlen Orte sowohl drinnen, also in Wohngebäuden, als auch draußen im öffentlichen Raum für alle gleich erreichbar und kühl und grün sind.
Und ich will auch noch mal auf den politischen Aspekt zu sprechen kommen, Frau Böttger, weil der Klimawandel von vor allen Dingen rechten Bewegungen letztlich ja verneint wird. Und die Frage ist ja, ob das Narrativ, das oft dazu dient, den Rechten den Klimawandel sozusagen als Lüge zu entlarven, ist, dass es ein Narrativ des Verzichts gibt. Wenn ich Ihnen zuhöre, stimmt das ja auch gar nicht, weil wenn wir mehr Bäume zum Beispiel, mehr Grün in der Stadt haben, ist das ja ein Gewinn.
Also erstmal lässt sich gegen dieses rechte Narrativ natürlich entgegensetzen, dass es messbar ist, die Erderwärmung. Es gibt Aufzeichnungen seit Jahren, die das zeigen, dass die Erde sich erwärmt und auch Auswirkungen auf das Leben in der Stadt hat. Und wenn wir über grüne Räume reden und grüne Stadtgestaltung, dann ist das ein Gewinn im besten Falle für alle, nämlich Aufenthaltsräume. Es gibt in Barcelona die sogenannten Climate Shelter, die Schutzräume. 98% der Bevölkerung erreichen diese in unter 10 Minuten. Das sind öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken, Museen, die kostenfreie Räume zur Verfügung stehen, wo ich mich im Sommer abkühlen kann. Das heißt, es ist kein Verzicht, sondern eigentlich, wenn wir die Städte umweltfreundlich gestalten, ein Gewinn für uns alle.
Die Stadtforscherin Katharina Böttger über die Ausstellung Too Hot im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt, die sich mit der Frage beschäftigt, wie Städte im Klimawandel lebenswert bleiben können. Auch beim nächsten Thema geht es um die Stadt als Lebensraum. Die erste Hamburger Tanztriennale fragt nach den Möglichkeiten öffentlicher Räume für den Tanz. Denn die Performances finden vielfach auch auf der Straße bzw. draußen statt und richten sich an alle Generationen. Unter dem Motto Brave Moves, Courageous Joy ging es am 14. Juni los. Bis Sonntag wird noch getanzt und unsere Kritikerin Elisabeth Nehring hat das verfolgt. Ich habe sie gefragt, wer kommt denn auf dieser Tanztriennale alles zusammen?
Es ist ja das ausgesprochene Ziel dieser Tanztriennale, verschiedene Tanzkulturen, wie es hier genannt wird, zusammenzubringen. Also neben dem klassischen Ballett und dem zeitgenössischen Tanz auch Tänzerinnen und Tänzer aus dem Urban Dance, der sich ja auch noch mal in ganz viele verschiedene Stile und Techniken auffächert, Hip-Hop, Crump und so weiter, aber auch klassischen indischen und thailändischen Tanz, Bollywood und so weiter. Also es geht, könnte man sagen, um eine Art Diversifizierung, darum die Sichtweise auf das, was Tanz ist und sein kann, zu erweitern und es auch ein bisschen rauszuholen aus der, in Anführungsstrichen, Bühnenecke und zu zeigen, dass Tanzkunst eben nicht nur immer im Theaterraum stattfinden kann. Und in diesem Sinne wurde auch insbesondere der Auftakt gestaltet mit der großen City Parade letzten Sonntag, bei dem Tänzerinnen und Tänzer des klassischen Balletts aus Hamburg neben der Hamburger freien Szene und Hamburger Tanzschulen, estnischen Volkstänzerinnen, Cheerleadern, Puppenspielern, alle gemeinsam sind durch die Straßen gezogen.
Gibt es eigentlich irgendwas Vergleichbares oder ist Hamburg hier doch ein Vorreiter?
Es ist schon eine besondere Großveranstaltung. Ich fange kurz mit der Kontinuität an, denn die Tanztriennale hat ja einen Vorgänger. Das war der Tanzkongress, auch eine Großveranstaltung mit dem Charakter eines Branchentreffens. Und die Tanztriennale will sich abheben. In der Gestaltung dieser Woche sehen wir schon ein ähnliches Schema. Also wir sitzen den Tag über in Diskussionen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, Tanzarchive, Förderung natürlich, oder wir können auch an Workshops teilnehmen. Aber was wirklich anders ist und deswegen auch das Besondere ist, dass die Tanztriennale nicht erst in dieser Woche begonnen hat, sondern insbesondere hier vor Ort in Hamburg schon vor anderthalb Jahren mit den Moving Meetings, wie sie das genannt haben, zu denen die beiden künstlerischen Leiterinnen die Hamburger Tanzszene eingeladen haben, Monika Gillette und Gwenjin Chichang, die verantworten das künstlerische Konzept dieser Triennale und haben ausdrücklich und von Beginn an gesagt, wir starten diese Triennale nicht erst mit dem eigentlichen Festival, sondern sehen diese Tage eingebunden in einen ganzen Prozess, in dem eben auch viele andere Tanzschaffende aus Hamburg, aber auch im weiteren Feld eingebunden werden und dadurch in einen gemeinsamen, ich sag mal, somatischen und intellektuellen Austausch kommen. Und das ist nicht nur so ein Akt der Wertschätzung der Szene, sondern garantiert eben auch eine andere Einbindung und Nachhaltigkeit.
Und würden Sie sagen, Hamburg ist der geeignete Ort dafür?
Also Hamburg erscheint mir der sehr geeignete Ort dafür. Selbst von Berlin aus schaut man derzeit neidvoll auf die Hansestadt. Das liegt natürlich auch am Hamburger Kultursenator Carsten Broster, der die Kultur insgesamt, aber eben auch den Tanz sehr stark unterstützt. Er hat sich sehr dafür engagiert, dass diese Triennale nach Hamburg geholt wird. Auch außergewöhnlich war, dass sich eben diese drei großen Institutionen für den Tanz in Hamburg zusammengetan haben. Das Ballett, dem ja zwischendurch die künstlerische Leitung, mit dem Miss Volpi abhandengekommen ist, dann Kampnagel als freier Produktionsort und K3, das Zentrum für Choreografie. Die gemeinsam richten diese Triennale aus, die freie Tanzszene kommt dazu. Also in Sachen Investitionen in den Tanz hat Hamburg, ich sag's mal flapsig, den Jackpot geknackt. Man gönnt es der Stadt und zugleich bleibt ein bisschen die Frage, wie viele Kräfte, vor allem monetäre, hier in dieser Stadt jetzt zusammenkommen und was mit dem Rest der Republik ist.
Das Konzept ist ja das Zusammenbringen verschiedener Tanzkulturen. Geht das auf?
Insgesamt muss ich aus der Erfahrung der letzten Tage sagen, mit dem Performance-Workshop und Diskursprogramm wird das Rad hier nicht ganz neu erfunden. Also gerade was so Partizipation betrifft, ist auch noch Luft nach oben. Aber was mir richtig deutlich geworden ist, ist die Haltung, mit der diese Tanztriennale geleitet wird und wie die beiden künstlerischen Leiterinnen die Werte, die sie hier propagieren mit ihrem Programm, auch wirklich verkörpern. Also die Gleichberechtigung verschiedener Tanzkulturen und Traditionen, Mut, Freude, was da alles genannt wurde, bei einem gleichzeitigen ganz scharfen politischen Bewusstsein. Und das, kann man sich gut vorstellen, war in der Tanzszene nicht immer so und ist auch definitiv nicht immer so. Und daher muss es als wegweisendes Prinzip meiner Meinung nach, nämlich wie man Leitung lebt, hier positiv herausgestellt werden.
Elisabeth Nehring über die ersten Tage der Tanztriennale in Hamburg. Am Sonntag berichten wir zum Abschluss. Das vernünftige Denken in die Gesellschaft bringen und es zu einer Sache des Dialogs zu machen, das sei eine der großen philosophischen Errungenschaften von Jürgen Habermas gewesen, sagte einer seiner Schüler, der Politikwissenschaftler und Philosoph Rainer Forst, heute in der Süddeutschen Zeitung. Widerspruch also zu erwarten, damit etwas Vernünftiges daraus entstehen kann, das ist gerade heute überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr. Jürgen Habermas ist im März im Alter von 96 Jahren gestorben und mit ihm einer der wichtigsten Denker der Gegenwart. Zur Stunde läuft ein Symposion an der Goethe-Universität in Frankfurt, das sich mit der kritischen Theorie nach Habermas befasst und den Lehren für die Demokratie in der Gegenwart. Schon mittags fand in der Paulskirche eine Gedenkstunde für ihn statt, bei der unter anderem der Bundespräsident sein Wirken würdigte. Frank Angermund hat für uns zugehört.
Die Frankfurter Paulskirche ist trotz heißer Temperaturen bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele Gäste fächern sich mit dem Programm der Gedenkveranstaltung für den Philosophen Jürgen Habermas etwas Luft zu. In der ersten Reihe sitzen unter anderem der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Cem Özdemir, Frankfurts ehemalige Oberbürgermeisterin Petra Roth und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der in seiner Rede sagt, Jürgen Habermas zu gedenken bedeute, das zu beschützen, für das der Philosoph gelebt und gelehrt habe.
Wahrhaftiges Gespräch, reflektiertes Handeln, vernünftige Freiheit. Meine Damen und Herren, seine Stimme wird uns fehlen in diesen unübersichtlichen Zeiten. Wir hätten ihn dringend weiter gebraucht. Wir werden ihn entsetzlich vermissen.
Habermas war ein weltweit anerkannter Philosoph. Bundespräsident Steinmeier betont, dass es Habermas nach der NS-Zeit vor allem um die Demokratie in Deutschland und Europa ging. Er habe Europa als eine Gemeinschaft gesehen, die Menschenrechten, Demokratie, Frieden und Freiheit verpflichtet sei, sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Wir haben gespürt, wie er mit den politischen Entwicklungen in Europa und in den USA haderte.
Steinmeier hob in seiner Rede das Werk von Habermas hervor, vor allem sein Spätwerk mit dem Titel »Auch eine Geschichte der Philosophie«. Und er erinnerte an ein Treffen Habermas im Jahr 2004 in München mit dem damaligen Kardinal Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt.
Das war ein besonderes Ereignis, als ich zwei der damals vielleicht bekanntesten lebenden deutschen Denker weltweit erstmals trafen und nicht um Höflichkeiten auszutauschen.
Ein intellektueller Austausch, bei dem beide den anderen anerkannt und gewürdigt hätten. Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef erinnert an Jürgen Habermas' letzte Rede in Frankfurt vor 7 Jahren an der Goethe-Universität. Damals hatte es einen Fehlalarm gegeben. Dennoch sind alle Gäste geblieben, sagt Frankfurts Oberbürgermeister.
Die Person des berühmten Philosophen, die Aura der kritischen Theorie, der geradezu mythische Ruf der Frankfurter Schule, faszinierte die hiesige Stadtgesellschaft zu sehr, um den zweiten Teil des Vortrags zu verpassen.
Überhaupt war die Frankfurter Goethe-Universität wichtig für den Philosophen Habermas. Unter anderem, weil er dort seinen Lehrer Theodor W. Adorno getroffen hatte. Enrico Schleif, der Präsident der Goethe-Uni, sagt, Habermas' Zeit in Frankfurt sei die befriedigendste seiner akademischen Laufbahn gewesen.
Zugleich ist gerade sein Wirken beispielgebend und eine Mahnung, dass die Resilienz der Demokratie ohne eine freie Wissenschaft nicht erreicht werden kann.
Alle Redner in der Paulskirche warnen direkt und indirekt davor, dass die Demokratie in Deutschland und Europa durch einen Rechtsruck scheitern könnte. Jürgen Habermas habe sich deshalb sehr gesorgt.
Frank Angermund aus Frankfurt über die Gedenkstunde zu Ehren des im März verstorbenen Sozialphilosophen Jürgen Habermas. Ein Künstlerleben in der DDR war kompliziert bis gefährlich. Zumindest dann, wenn man die Vorgaben des Politbüros nicht erfüllte. So wie die Fotografin, Malerin und Performancekünstlerin Gabriele Stötzer, geboren 1953 im thüringischen Emleben bei Gotha. Stötzer gehörte einer Untergrundszene an, die gegen das Regime protestierte. Sie gründete alternative Kunstorte wie das Kunsthaus Erfurt. Dass sie dabei ständig überwacht wurde, verhaftet und schikaniert, das dokumentiert ihre Stasi-Akte ziemlich lückenlos. Dennoch machte sie immer weiter. Ihre widerständige Kunst ist nun im Gropiusbau in Berlin zu sehen. Carsten Probst war vor Ort und hat auch mit Gabriele Stötzer sprechen können.
Ein großer dunkler Saal, ein Labyrinth aus Leinwänden mit wild durcheinander flirrenden Filmbildern, weibliche Körper nackt oder in seltsamen Verkleidungen, Masken und Posen in schneller Folge. Sofort begreift man das Ungezügelte, auch das Lustvolle, das Gabriele Stötzers künstlerische Aktionen der 1970er Jahre ausmachte. Zusammen mit ihren Mitstreiterinnen der Erfurter Künstlerinnengruppe hielt sie ihre Experimente mit dem eigenen Körper und kleinen subversiven Gesten auf Super-8-Filmen fest. Der zittrige, schnelle Wechsel der immer neuen Motive und der flüchtigen, verwischten Szenen zeigt auch, dass diese Aktionen immer versteckt und im Geheimen stattfinden mussten, oft auf den Dächern Erfurter Häuser, weil ein öffentlicher Raum dafür nicht zur Verfügung stand. Zugleich begründen sie aber exemplarisch Gabriele Stötzers Ruf und Bedeutung als kompromisslose Untergrundkünstlerin.
Dieses Außergewöhnliche hat alle Leute total interessiert, sich auf eine Art darzustellen und zu fühlen, wie es vorher nicht gab. Das ist das, was ich gespürt habe, was meine Kunst ist, dass ich etwas schaffe, was es vorher nicht gab. Und das weiß ich ganz genau, das ist Kunst, ja. Was vorangeht, was eine Vision hat, was mit Menschlichkeit zu tun hat, mit Freundlichkeit, mit Freude, mit Lust, ja, mit Leben. Und das ist das, was meine Kunst eigentlich prägt.
Stötzer und ihre Mitstreiterinnen lebten von Anfang an gefährlich. Sie gehörte weder dem Verband bildender Künstler in der DDR noch einer anderen Institution an, die sie hätte schützen können. Sie wurde von der Stasi bedroht, zur Bewährung für Zwangsberufe verpflichtet, inhaftiert und zur Ausreise in den Westen gedrängt, was sie aber verweigerte. Im Jahr 2013 wurde sie zwar als Bürgerrechtlerin mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt, als Künstlerin aber blieb sie auch dann noch lange fast unbeachtet. Die große Dresdner Gruppenausstellung Medea muckt auf, stellte vor 8 Jahren erstmals das Werk radikaler Künstlerinnen aus der DDR-Zeit vor. 2019 folgte die erste große Einzelausstellung von Gabriele Stötzer in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Erst seitdem schien einer breiteren Öffentlichkeit klar zu werden, was für ein außergewöhnliches Künstlerinnenleben Gabriele Stötzer geführt hat und im Übrigen bis heute führt. Sie selbst beschreibt es so.
Ich bin in der DDR geboren und ich bin Feministin und ich war im Knast und ich rede über den Knast. Also es gibt bestimmte Sachen, die einfach real sind und die für mich normal sind, dass die zu meinem Selbstverständnis gehören, weil sie mein Leben sind. Ich bin immer verfolgt worden in dem Land, ja. Und trotzdem ist das natürlich meine Heimat, ne? Ich habe das nicht verlassen, da sind meine Eltern und meine Freunde, wenn die nicht gerade mal in den Westen getrieben wurden, ja. Ich habe das ja alles gesehen, ich habe alles aufgebaut und alles immer wieder verloren in dem Land. Und dann musste ich wieder bei Null anfangen und komischerweise habe ich das auch immer wieder gemacht.
Politische Kunst ohne vorgefertigte Statements, Widerstand ohne die zur Pose erstarrte Faust. Ihre Sicht auf die DDR lässt keinen Raum für Nostalgie, ihre Sicht auf das Verhältnis der beiden deutschen Staaten aber lässt auch keinen Zweifel daran, dass das wiedervereinigte Deutschland nicht das Paradies der Freiheit ist. Stötzers Werk entspringt einem grundsätzlichen Unbehagen gegenüber der Selbstgerechtigkeit politischer Systeme. Sie selbst dagegen sucht nach einem freien Leben als Frau in einer vermeintlich freien Gesellschaft. Und ihr Widerstand kommt gänzlich ohne Hass und Vergangenheitsverklärung aus. Die groß angelegte Ausstellung im Berliner Gropiusbau breitet Stötzers Lebenswerk in seiner ganzen verwirrenden Vielfalt aus, mit Fotoserien, expressiven, raumgreifenden Zeichnungen und Künstlerinnenbüchern, Keramiken, Webe- und Modearbeiten. Auch als Schriftstellerin war und ist sie ja bekannt. Doch dahinter steht kein Verkündigungsdrang. Sie selbst sieht ihre Arbeiten eher als Akte der Selbstvergewisserung, in der Isolation, wie sie sagt, wenn keiner mehr da ist und die Angst regiert. Vielleicht musste man sich in Deutschland an eine solch unabhängige Stimme erst gewöhnen.
Carsten Probst über die Ausstellung mit Werken von Gabriele Stötzer zu sehen im Berliner Gropiusbau. Der französische Musikwissenschaftler François-Pierre Goua hat in Frankreichs Nationalbibliothek ein bislang unbekanntes Manuskript von Wolfgang Amadeus Mozart entdeckt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, es handelt sich um ein 44-seitiges Notenheft mit 7 kurzen Stücken für Harfe und Flöte, die aufgeführt insgesamt etwa 20 Minuten dauern. Außerdem sind darin Kompositionsübungen, die Mozart wahrscheinlich für seinen Unterricht mit der Harfenistin Marie-Louise Philippine de Guin verfasst hat. Damit zeigt das Heft einen bislang wenig dokumentierten Aspekt seines Schaffens, Mozart als Lehrer bei der täglichen Arbeit. Am Sonntag soll in der französischen Nationalbibliothek die Weltpremiere der 7 Kurzkompositionen stattfinden. Der Publizist Michel Friedmann kennt das inzwischen. Er wird eingeladen, dann ausgeladen oder ohne neuen Termin verschoben. Er protestiert, es gibt einen öffentlichkeitswirksamen Skandal und schließlich wird Friedmann wieder eingeladen. Im aktuellen Fall wird er nun also doch seine Rede über Wagners Antisemitismus und die Verstrickungen seiner Nachkommen mit dem Naziregime in Bayreuth halten. Intendantin Katharina Wagner hat sich bei ihm entschuldigt. In Deutschlandfunk Kultur betont Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank.
Ich glaube, dass hier sehr viel Schlamperei war, sehr viel schlechte Organisation, schlechte Absprachen. Was ich aber vermutlich nicht erkennen kann, ist weder Antisemitismus noch der bewusste Wunsch, die Geschichte der Verbindung von Wagner und der Festspiele zum Nationalsozialismus unter den Teppich zu kehren.
Wirklich bedenklich findet Meron Mendel dagegen den öffentlichen Umgang mit diesem Thema. Wir drohen, warnt Mendel, zu der vom Kommunikationswissenschaftler Bernhard Pörksen beschriebenen Empörungsdemokratie zu werden. Ein nüchternerer Austausch von Argumenten wäre wichtig. Vor 1,5 Jahren streamte die iranische Sängerin Parastu Ahmadi ein Konzert, bei dem sie ohne Kopftuch auftrat. Der Clip ist auf YouTube noch zu sehen und zählt mittlerweile fast 3 Millionen Aufrufe. Jetzt sind Ahmadi und ihre Band von einem Strafgericht zu 74 Peitschenhieben und einem 2-jährigen Reise- und Berufsverbot verurteilt worden. In diesem Jahr findet die Manifesta, die Europäische Biennale für zeitgenössische Kunst im Ruhrgebiet, statt und sie widmet sich besonders der Frage, wie leerstehende Kirchen neu genutzt werden können. Dazu sagt Gründungsdirektorin Hedwig Feje:
Es hat sich in vielen Städten von Europa, dass es im Zentrum leer geworden ist und dass die Kollektivität und die nicht kommerzielle öffentliche Raum in Gefahr ist. Man sagt, in 5 bis 10 Jahren auf ganz Deutschland 20.000 Kirchen leer werden. Und diese Kirchen waren vorher Plätze, wo man kollektive Erinnerungen gemacht hat.
Das greift die Manifesta nun auf. So werden an diesem Wochenende 12 ehemalige Kirchengebäude in Essen, Gelsenkirchen, Bochum und Duisburg zu Schauplätzen für unterschiedliche Kunstprojekte. Mehr dazu in unserer morgigen Manifesta-Sondersendung in Kultur heute. Weberknechte schmecken nach nichts, vielleicht ein klein wenig nach Mandeln. Es sind solche schrägen Sätze, die den Österreicher Clemens J. Setz bekannt gemacht haben. Jetzt bekommt der Alien-Literat, wie er auch schon mal genannt wird, den mit 30.000 Euro dotierten großen österreichischen Staatspreis, die höchste künstlerische Auszeichnung des Landes. Und noch ein raffinierter Sprachpoet wird ausgezeichnet. Elias Hirschel bekommt den mit 20.000 Euro dotierten Düsseldorfer Literaturpreis. Sein letzter Roman Schleifen sei, meinte die Jury, ein wahres Wunderwerk der Verwirrkunst.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. Details zum EU-Gipfel in Brüssel und zum Parteitag der Linken gleich in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Vielen Dank fürs Zuhören.